Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Jetzt also doch nach den steigenden Infektionszahlen mit Corona bei Mitarbeitern der Fleischfabrik Tönnies hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heute die Notbremse gezogen. Ministerpräsident Armin Laschet.
Anders als in Thüringen, auch in Niedersachsen oder anderen Orten, auch in Nordrhein-Westfalen, werden wir für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown verfügen.
Und später wurde dieser Lockdown dann auch auf den Kreis Warendorf erweitert. Ein Schritt mit weitreichenden Konsequenzen. Nicht nur, dass für die Menschen in den betroffenen Kreisen erneut strenge Auflagen gelten, auch in einigen Urlaubsgebieten heißt es plötzlich, Touristen aus Gütersloh und Warendorf nicht mehr willkommen. Unser erstes Thema gleich. Zudem berichten wir über die Corona-Lockerungen in Großbritannien. Innenminister Horst Seehofer nach dem Streit um die Taz-Kolumne in politischen Nöten. Die rechtsextreme Vereinigung Nordadler wird verboten. Der aktuelle Bildungsbericht bestätigt, dass die Schulen bei der Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf haben. Wirecard-Chef Braun wird erst verhaftet und dann auf Kaution wieder freigelassen. Dämpfer für Facebook vor dem Bundesgerichtshof, Bundesaußenminister Heiko Maas auf Kurzbesuch in Spanien und Durchbruch für EU-weite Sammelklagen. Der neuerliche massive Corona-Ausbruch in Nordrhein-Westfalen mit dem heute erfolgten Lockdown für zwei Kreise hat viele Facetten. Es geht um die skandalösen Zustände für die Beschäftigten in der Fleischindustrie. Die Menschen in der Region müssen sich jetzt wieder mit strengen Auflagen arrangieren. Und Ministerpräsident Armin Laschet mit seinen Ambitionen für den CDU-Vorsitz muss jetzt beweisen, dass er mit seiner bisherigen Politik der lockeren Hand nicht völlig daneben lag. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Zunächst einmal, Herr Küpper, was ist der aktuelle Stand in Nordrhein-Westfalen?
Nun, Sie haben es gesagt, es gibt diesen sogenannten Lockdown, also das Runterfahren des öffentlichen Lebens in zwei Kreisen in Nordrhein-Westfalen, eben in Gütersloh und wo ja Reda-Wiedenbrück liegt, jener Ort, in dem dieser Schlachtereibetrieb Tönnies sein Hauptquartier hat, sowie der benachbarte Kreis Warendorf. Beide Kreise haben ja diese Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten. Bisher hatte die nordrhein-westfälische Landesregierung noch argumentiert, das Ereignis dieser Corona-Ausbruch sei lokalisierbar bei und im Umfeld von Tönnies. Rund 1.600 positive Corona-Fälle gibt es da mittlerweile. Doch von dieser Linie ist Armin Laschet heute abgerückt, sagte zu den Gründen dieser Maßnahme nun.
Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen, die Testungen jetzt auszuweiten, um festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht. Das kann zur Minute niemand sagen. Aber durch intensive Testungen werden wir ein besseres Lagebild erhalten und können dann innerhalb von 7 Tagen klarer sehen, wie die Faktenlage ist.
Und diese Tests, die laufen nun. Alle Alten- und Pflegeheime sowie Mitarbeitende von Supermärkten in der Region sollen pflichtmäßig getestet werden. Dazu soll es eine repräsentative Teststudie geben in der Bevölkerung. Und jeder Bürger im Kreis Gütersloh kann sich freiwillig testen lassen, auch ohne Vorerkrankung. Und in ganz Nordrhein-Westfalen soll die komplette Fleischindustrie noch einmal getestet werden.
Jetzt also der Lockdown. Was heißt das ganz konkret?
Naja, eine Rückkehr in die Zeit von März und April. Bürger in den beiden Kreisen dürfen in der Öffentlichkeit nur zu zweit oder mit Menschen aus dem eigenen Hausstand unterwegs sein. Anders als damals jedoch bleiben Geschäfte offen, weil dort mittlerweile eine Maskenpflicht ja herrscht, also in Supermärkten. Das war damals im März und April noch nicht so. Aber Sport- und Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind ebenso untersagt wie Konzerte, Aufführungen, also Kinos und Museen müssen ebenfalls zumachen, wie Indoor-Spielplätze, Hallenschwimmbäder, Saunen, ähnliches. Picknicks und Grillen in öffentlichen Flächen sind verboten, Bars müssen schließen. Restaurants können in eingeschränktem Betrieb offen gehalten werden, wenn man eben mit Familien dorthin geht. Und im Kreis Warendorf müssen nun auch die Schulen und Kindergärten schließen ab Donnerstag. Im Kreis Gütersloh ist das ja bereits der Fall. Und das Ganze gilt erst einmal bis zum 30. Juni, also Dienstag kommende Woche.
Herr Küpper, nun sind die hohen Corona-Zahlen bei den Tönnies-Mitarbeitern ja seit Tagen bekannt. Kommt also dieser Lockdown nicht reichlich spät?
Ja, das ist die Kritik, die geäußert wird, auch die Sorge. Viele Bundesländer haben ja auch schon reagiert, haben Reisesperren verhängt für Menschen aus diesen Kreisen. Von der Ostseeinsel Usedom musste beispielsweise ein Ehepaar aus Gütersloh gestern bereits abreisen. Das ist ja Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern dürfen Beherbergungsbetriebe keine Menschen mehr aus diesen Kreisen aufnehmen, es sei denn, sie legen einen negativen Corona-Test vor. Und in Schleswig-Holstein beispielsweise müssen Menschen aus dem Kreis Gütersloh und Warendorf dann unverzüglich in Quarantäne, wenn sie dort ankommen. Es gibt aber auch politische Reaktionen auf diesen Schritt. Die Opposition hier in Nordrhein-Westfalen, sie begrüßt die Maßnahme. Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef, nannte es, Zitat, eine einzig richtige Entscheidung zum Schutz der Gesundheit der Menschen. Diese Entscheidung komme aber mal wieder zu spät. Und auch die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, die nannte den Lockdown notwendig, aber es hätte viel früher ein viel konsequenteres Handeln gebraucht.
Herr Küpper, kurz noch, wie sehr steht der Ministerpräsident, der ja auch CDU-Vorsitzender werden will, jetzt politisch unter Druck?
Naja, das ist ein Dilemma. Niemand weiß genau, wie der Stand ist. Und nach den erneuten Einschränkungen heute ist der Unmut in diesen Kreisen groß. Die Angst um den Urlaub bei den Betrieben, um die Existenz. Und auf der anderen Seite droht eben wieder, sich das Virus zu verbreiten. Nicht innerhalb nur Nordrhein-Westfalens, sondern Stichwort Sommerferien auch in anderen Bundesländern ins Ausland. Und das ist die Situation für Armin Laschet, genau vor dem Hintergrund des CDU-Bundesparteitages im Dezember. Also das ist schon eine sehr besondere Situation. Der Druck ist da und der Ausgang offen, würde ich heute zumindest sagen.
Informationen waren das von Moritz Küpper. Dankeschön nach Düsseldorf. Und der neuerliche Lockdown, wir haben es eben gehört, hat natürlich Folgen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Bayern hat faktisch ein Urlaubsverbot für Menschen aus den betroffenen Kreisen in Nordrhein-Westfalen verhängt. Gabriele Dunkel berichtet.
Künftig dürfen Beherbergungsbetriebe in Bayern keine Gäste mehr aus einem Landkreis aufnehmen, in dem die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liegt. Es sei denn, es kann ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Das gab Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU, mit Blick auf die Lage in Gütersloh nach der Kabinettssitzung bekannt.
Das ist eine Schutzmaßnahme, die wir für wirklich notwendig halten, denn der entscheidende Punkt bei der Pandemiebekämpfung ist ja immer das Verbringen des Virus kreuz und quer durchs Land, mit der Folge, dass nicht mehr nachvollziehbare Infektionsketten entstehen, und das droht gerade in diesem Fall.
Die bayerische Staatsregierung wundere sich, dass für den Landkreis Gütersloh keine Ausreisesperre verhängt wurde, wie vor einigen Monaten im bayerischen Landkreis Tirschenreuth, als dort die Neuinfektionen stiegen.
Gabriele Dunkel berichtete. Großbritannien ist von Corona besonders stark betroffen. Dort gibt es so viele bestätigte Infektionsnachweise wie in keinem anderen europäischen Land. Auch das Krisenmanagement der Regierung steht deshalb heftig in der Kritik. Dessen ungeachtet und trotz der Warnung von Wissenschaftlern sollen jetzt die Corona-Auflagen deutlich gelockert werden. Thomas Spickhoffen.
Auf diesen Satz haben viele gewartet.
Mr. Speaker, I can tell the House that we will also reopen Restaurants and Pubs.
Halleluja. Halleluja, ruft ein Abgeordneter, als Premierminister Boris Johnson im Unterhaus ankündigt, wir werden auch alle Restaurants und Pubs wieder öffnen. Heute vor 3 Monaten mussten die Pubs ihre Last Order entgegennehmen, die letzte Bestellung. Ab dem 4. Juli, das ist in 11 Tagen, am Samstag nächster Woche, darf die Herzkammer der britischen Volksseele nun wieder öffnen. Die Tischzahl in den Innenräumen von Pubs und Restaurants wird reduziert. Es kann nur noch an Tischen bestellt werden. Die Kunden müssen Kontaktdaten hinterlassen. Alles so wie in anderen Ländern auch, aber ungewöhnlich im Königreich, wo es üblich ist, Getränke und Essen an der Bar zu bestellen. Aber nicht nur die Gastronomen dürfen den Betrieb wieder aufnehmen.
From the 4th of July.
Ab dem 4. Juli können die Menschen auch wieder in Hotels und Bed-and-Breakfast-Unterkünften übernachten. Und wenn die Sanitäranlagen ordentlich gereinigt werden, gilt das auch für Campingplätze.
As well as campsites, as long as shared facilities are kept clean.
Die Lockerungen sind der bislang größte Schritt des Landes aus dem Lockdown heraus. Sie ermöglichen vor allem der einheimischen Tourismusindustrie, rechtzeitig zu Beginn der Hochsaison wieder an den Start zu gehen. Auch die Friseurläden dürfen Anfang Juli wieder öffnen, ebenso Kirchen, Kinos, Museen, Galerien und Spielplätze. Die Abstandsregel wird von den bisher in Großbritannien geltenden 2 Metern auf 1 Meter abgesenkt. Geschlossen bleiben bis auf weiteres Theater, Fitnessstudios und Nachtclubs. Unser Winterschlaf geht zu Ende, es kehrt das Leben zurück auf unsere Straßen und in unsere Geschäfte, verspricht Johnson und trommelt dabei energisch auf sein Rednerpult im Unterhaus.
Our long national hibernation is beginning to come to an end and life is returning to our streets. And to our shops.
Die neuen Regeln gelten zunächst einmal nur für England. Die anderen Landesteile, Schottland, Wales und Nordirland, können eigene Wege gehen. Die Opposition begrüßt die Lockerungen. Wir werden alles genau lesen und prüfen, sagt Labour-Chef Keir Starmer. Aber grundsätzlich finden wir den Weg der Regierung richtig und unterstützen ihn.
Overall, I welcome this statement. I believe the government is trying to do the right thing. And in that, we will support them.
In Großbritannien werden derzeit durchschnittlich noch rund 1000 neue Corona-Fälle pro Tag registriert. Das ist etwa doppelt so viel wie in Deutschland.
Aus London der Bericht von Thomas Spickhofen. Er gilt als einer der erfahrensten Minister im Kabinett von Bundeskanzlerin Merkel, Innenminister Horst Seehofer, CSU. Doch mit seiner angedrohten Anzeige gegen eine Journalistin der Tageszeitung Taz wegen einer umstrittenen Kolumne hat sich der Innenminister offenbar mächtig vergaloppiert. Von Gängelung der Presse ist plötzlich die Rede, worauf Seehofer erst einmal abgetaucht ist. Gudula Geuter.
An sich hätte Horst Seehofer am Vormittag den Verfassungsschutzbericht vorstellen wollen, sei es wegen eines Vereinsverbots oder weil er Fragen zur angekündigten und dann in Frage gestellten Strafanzeige wegen eines Artikels in der Taz ausweichen wollte. Die Pressebegegnung wurde wie schon andere zuvor kurzfristig ohne Begründung abgesagt. Vorausgegangen war die Ankündigung der Strafanzeige in der Bild-Zeitung, der mehrfache Hinweis von Regierungssprecher Steffen Seibert in der gestrigen Bundespressekonferenz.
Die Bundeskanzlerin ist darüber mit dem Bundesinnenminister im Gespräch. Das ist ein vertrauliches Gespräch und aus solchen berichte ich ja grundsätzlich nicht. Ich kann nur wiederholen, die Bundeskanzlerin ist in dieser Sache mit dem Bundesinnenminister im Gespräch. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Bundeskanzlerin mit dem Bundesinnenminister dazu im Gespräch ist.
Und schließlich von Horst Seehofer die Relativierung.
Ich beabsichtige das. Und heute Nachmittag geht es darum, nochmal eine Schlussrunde zu machen und dann endgültig zu entscheiden.
Die Entscheidung ist offenbar bis jetzt nicht gefallen. Die Kolumne, in der Polizisten auf der wohl satirisch gemeinten Suche nach einer Verwendung nach Abschaffung der Polizei auf der Müllkippe landen, stößt weiterhin vielfach auf Kritik. Etwa in der ARD beim stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek.
Ich denke, dass das, was die Taz gesagt hat, gerade noch durch die Meinungsfalt abgedeckt ist, aber es drückt eine Menschenverachtung aus, die ich nicht akzeptieren möchte, auch nicht als Satire.
In der ARD fügt der Hamburger Polizeiwissenschaftler Raphael Beer allerdings hinzu.
Ich glaube, strafrechtlich kommt nicht allzu viel raus. Und dann muss man sich nämlich wieder mit der Frage beschäftigen, als was dürfen Polizeibeamte alle beschimpft werden?
Sie habe die Kolumne auch nicht lustig gefunden, betonte SPD-Co-Chefin Saskia Esken, kritisierte aber Horst Seehofer scharf. Die Autorin sei sehr unter Beschuss geraten, so etwas dürfe man als Staat nicht noch befördern. Der Grüne Konstantin von Notz warnte vor langem Streit mit der Kanzlerin. Er sieht in der Auseinandersetzung um die Strafanzeige ohnehin eine Nebelkerze. Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt ringen Beobachter und Verantwortliche um Interpretationen. Woher kommt die Enthemmung gegenüber der Polizei? Hans-Jürgen Kirstein, der GdP-Landesvorsitzende Baden-Württemberg, mutmaßt im Deutschlandfunk.
Ich glaube schon, dass die ganze Aufschaukelung der letzten Wochen, Monate über diese amerikanischen Medien, was da aufgekommen ist, immer diese Bilder, dass man alles zusammenknüppeln kann, alles zerstören, vorher Frankreich. Ich glaube, hier werden Dinge übertragen auf Deutschland, die einfach nicht übertragbar sind, wenn wir einen völlig anderen Rechtsstaat haben.
Den Einfluss der wochenlangen Einschränkungen hält er für weniger relevant. Anders sein Gewerkschaftskollege Radek. Lange seien die Corona-bedingten Maßnahmen auf große Akzeptanz gestoßen.
Aber je länger diese Pandemie mit ihren Auflagen andauert, desto weniger finden wir noch Verständnis vor. Das schlägt auch zum Teil um in Aggression.
Junge Leute aus der Partyszene seien für die Ausschreitungen verantwortlich gewesen, hatte es zu Beginn geheißen.
Ich glaube, dieser Begriff wurde gewählt, weil man nicht die Gruppe richtig zuordnen konnte.
Meint nach wie vor offenbar etwas ratlos der baden-württembergische Gewerkschafter. Und auch Winfried Kretschmann glaubt, man täte der Partyszene bitteres Unrecht.
Wenn man sich die Szenen angeschaut hat, wie da ein junger Mann einem Polizist voll in den Rücken springt, dann muss man sehen, das hat mit Party überhaupt nichts zu tun. Das sind junge Leute, die gegen den Staat eingestellt sind.
Baden-Württembergs Ministerpräsident mutmaßt im ZDF, es fehle an Integration. Bei den jungen Männern, von denen jeder zweite nach polizeilichen Angaben Deutscher ist. Die Ratlosigkeit, scheint es, betrifft viele Ebenen.
Schwärmereien von den, Zitat, guten deutschen Seelen, Adolf Hitler als Vorbild, Hass auf Juden. Die Anhänger der Gruppierung Nordadler stehen nach Einschätzung des Innenministeriums ganz rechts außen. Jetzt ist die Vereinigung verboten worden. Janina Lückhoff.
In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg sind seit den frühen Morgenstunden mehr als 130 Polizeikräfte im Einsatz, um Räumlichkeiten von 7 führenden Mitgliedern der Gruppe Nordadler zu durchsuchen. Dabei wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums zunächst keine Waffen oder Sprengstoff gefunden. Auch sei niemand festgenommen worden. Die Beamten beschlagnahmten PCs, Laptops und Handys. Darüber hinaus seien NS-Literatur, Reichskriegsflaggen und andere Devotionalien wie Stahlhelme gefunden worden. Bundesinnenminister Seehofer hatte Nordadler kurz zuvor verboten. Es handele sich um eine rechtsextremistische Vereinigung, die ihre nationalsozialistische und antisemitische Ideologie überwiegend im Internet propagiere. So versuche der Anführer, in sozialen Netzwerken wie Telegram und Instagram gezielt jüngere Internetnutzer anzuwerben, zu indoktrinieren und damit Verfassungsfeinde zu schaffen. Auch habe die Gruppe, der mehrere Dutzend Personen angehören sollen, ein nationalsozialistisches Siedlungsprojekt geplant, bei dem Gleichgesinnte im ländlichen Raum zusammenleben und von dort aus ihre Ideologie verbreiten sollten.
Janina Lückhoff über das Verbot der rechtsextremen Vereinigung Nordadler. Schlecht ausgestattete Schulen, überforderte Kinder und Eltern. Corona hat es schonungslos offengelegt. Bei der Digitalisierung hinken viele Schulen noch mächtig hinterher. Die offizielle Bestätigung sozusagen kam heute durch den Bildungsbericht 2020. Christiane Habermals hat die Einzelheiten.
Für viele Eltern und Lehrer dürfte nach den vergangenen Monaten der Befund des Nationalen Bildungsberichts im Bereich der Digitalisierung wenig überraschend klingen. In vielen Schulen und Hochschulen, so das Fazit der Bildungsexperten, ist die technische Ausstattung noch unzureichend und es bestehe ein hoher Bedarf, Pädagogen in digitalen Anwendungen zu qualifizieren.
In allen Bildungsbereichen in einem rasanten Tempo durchdringen digitale Medien den Alltag. Trotz dieser rasanten Verbreitung digitaler Medien bleibt der Einsatz in vielen Bildungseinrichtungen weiter hinter dem außerinstitutionellen Lernkontexten zurück,
betonte Kai Marz, Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung, in dessen Verantwortungsbereich der Nationale Bildungsbericht alle 2 Jahre von einem unabhängigen Autorenteam erstellt wird. Die Daten, die in den Bericht eingeflossen sind, stammen zwar noch aus der Vor-Corona-Zeit, doch in den vergangenen Wochen seien die Defizite wie in einem Brennglas offenkundig geworden. In den vergangenen Wochen habe sich zwar eine große Dynamik entwickelt, doch noch immer fehle eine überzeugende und abgestimmte Strategie für die Bildung in einer digitalisierten Welt, so das Fazit der Experten. Und die Probleme bei der Digitalisierung verstärkten die ohnehin schon vorhandene soziale Ungleichheit im Bildungswesen, unter anderem, weil bereits der Zugang zu digitalen Medien von der sozialen Herkunft abhängig sei.
Die Ausstattung mit digitalen Medien ist eine zentrale Aufgabe, die für den Um- und Ausbau des Bildungssystems sowohl aus einer Perspektive der Infrastruktur als auch der Software, Lernplattformen etc. auch angegangen werden muss.
Dass es bei der Digitalisierung noch viel Luft nach oben gibt, weiß auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Eins haben wir jedoch alle miteinander, glaube ich, festgestellt, dass wir noch nicht ganz so weit sind, wie wir uns es vorgenommen hatten oder wie wir gerne gewollt hätten. Und deswegen wollen wir mit dem Digitalpakt Schule jetzt auch nochmal mit den Ländern zusammen ein Administratorensystem aufbauen.
Daneben machten die Bildungsforscher mehrere Trends aus. Positiv, das deutsche Bildungssystem ist durchlässiger geworden. Es ist leichter denn je, zwischen den Schulformen und Ausbildungsstufen zu wechseln. Dagegen steht, nachdem jahrelang der Bildungsstand der Bevölkerung immer weiter gestiegen ist, ist diese Entwicklung nun gestoppt oder sogar rückläufig. Das heißt, weniger Schülerinnen und Schüler als in den Jahren zuvor streben das Abitur oder ein Studium an. Weiterhin ist der Bildungserfolg stark von der sozialen Herkunft abhängig. Und der Anteil derjenigen, die ohne Schulabschluss die Schulen verlassen, wird größer. Seit 2013 ist er laut Bericht von 5,7 auf 6,9% im Jahr 2018 gestiegen. Besonders betroffen waren Jugendliche mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit, aber auch der Anteil unter den Deutschen stieg. Im Jahr 2018 verließen 3 von 4 Förderschülern die Schule ohne Hauptschulabschluss. Eine alarmierende Entwicklung, erklärte Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz.
Wir müssen sehen, ob das eine Trendwende ist oder ob es, ich sag mal, eine Stagnation auf einem etwas höheren Niveau ist. Ganz klar ist aber, dass wir schon jetzt daran arbeiten und auch weiter daran arbeiten müssen und gegensteuern müssen, um hier jungen Menschen die Abschlüsse zu ermöglichen, die sie erreichen können.
Der Bildungsbericht 2020, das war der Bericht von Christiane Habermals. Die Warnungen, dass es beim Zahlungsdienstleister Wirecard nicht mit rechten Dingen zugehen soll, die gibt es schon seit langem. Aber erst jetzt ist in den mutmaßlichen Skandal um Bilanzfälschungen und verschwundene Milliarden Bewegung gekommen. Spitzenmanager mussten gehen. Ex-Konzernchef Braun wurde gestern zwischenzeitlich sogar verhaftet. Stefan Lieder.
Hat der Vorstand von Wirecard Anleger getäuscht und über Jahre die Bilanz des Unternehmens künstlich aufgebläht, um dadurch den Unternehmenswert nach oben zu treiben? Dieser Verdacht hat sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München über das Wochenende so sehr erhärtet, dass die Behörden den kürzlich zurückgetretenen Konzernchef Markus Braun festnehmen ließen. Bei einer Pressekonferenz am Mittag sagte Staatsanwältin Anne Leiding, Braun habe sich gestern Abend gestellt. Derzeit gehe es um den Verdacht der Marktmanipulation und falscher Angaben, aber man stehe erst am Anfang der Ermittlungen. Weitere Vorwürfe könnten hinzukommen.
Es war ja so, dass diese Ad-hoc-Mitteilung der Wirecard um 3 Uhr nachts kam, wir dann am nächsten Tag in der Früh den Haftbefehl beantragt und erhalten bekommen haben und dann eben gestern die Festnahme auch erfolgt ist, noch nicht genau sagen können, welche Delikte nun jetzt alle in Betracht kommen. Viele haben auch natürlich gefragt, wie sieht es mit dem gewerbsmäßigen Betrug aus? Also ich kann nur sagen, wir führen unsere Ermittlungen ergebnisoffen und werden zunächst mal feststellen, was passiert ist und in welcher Weise das dann strafrechtlich zu würdigen ist.
Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass Markus Braun vorerst nicht in Untersuchungshaft bleiben muss. Das Gericht entließ ihn unter Auflagen. So muss er eine Kaution von 5 Millionen Euro hinterlegen und sich wöchentlich bei der Polizei melden. Wie die Staatsanwaltschaft betonte, bedeutet diese Entscheidung aber nicht, dass die Justiz mittlerweile von der Unschuld des früheren Wirecard-Chefs ausgeht. Der Haftbefehl sei nicht etwa aufgehoben, sondern werde derzeit nur nicht vollstreckt, so die Staatsanwaltschaft. Den Behörden steht nun eine langwierige Ermittlungsarbeit bevor. Unter anderem geht es um die Frage, ob sie Markus Braun und möglicherweise auch anderen Wirecard-Managern Vorsatz nachweisen können. Davon hänge es auch ab, ob und wie lange Braun und mögliche Mitwisser und Helfer möglicherweise am Ende ins Gefängnis müssen.
Also für das Strafmaß wird es im Wesentlichen darauf ankommen, wie viele Fälle es auch sind. Das wissen wir zum Beispiel noch nicht, wie oft zum Beispiel dann diese unrichtigen Bilanzen dazu benutzt wurden, um dann Kredite bei anderen Banken zu bekommen. Das ist ein ganz maßgeblicher Umstand, der sich auf ein etwaiges Strafmaß auswirken wird.
Es gilt als sicher, dass vor den Münchner Behörden nun sehr komplexe Ermittlungen liegen. Schließlich müssen zur Aufklärung des Falles nicht nur Unterlagen und Zeugen aus der Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München herangezogen werden, sondern es muss auch geklärt werden, welche Rolle Partner und Banken in diversen anderen Ländern gespielt haben.
Der Bericht von Stefan Lina. Facebook ist wie andere Social-Media-Konzerne auch für seine Datensammelwut bekannt und nicht immer werden dabei die Nutzer ausdrücklich gefragt, ob sie eben mit der Nutzung der privaten Daten auch einverstanden sind. Das hatte das Kartellamt moniert und damit jetzt vor dem Bundesgerichtshof Recht bekommen. Gigi Deppe.
Facebook kann in Deutschland nicht so weitermachen wie bisher. Es muss seine Nutzer fragen, ob es deren Daten weiter in großem Stil erheben darf. Das Bundeskartellamt hatte im Februar vor einem Jahr Facebook verboten, die Daten der Nutzer bei WhatsApp und Instagram mit Facebook-Daten zu kombinieren und auch sonst im Netz viele Daten über jeden Einzelnen zu sammeln, wenn die Nutzer nicht vorher gefragt wurden. Gegen die Verfügung des Bundeskartellamts hatte Facebook geklagt. Das Unternehmen wollte auch verhindern, dass die Auflagen sofort gelten und hat deswegen extra ein Eilverfahren beantragt. Aber mit diesem Eilantrag ist Facebook jetzt gescheitert. Die Bundesrichter hatten keine ernsthaften Zweifel, dass Facebook eine marktbeherrschende Stellung hat und diese Stellung missbraucht. Damit geben sie ein klares Signal auch für die endgültige Gerichtsentscheidung. Jetzt ist schon mal klar, alle Nutzer in Deutschland müssen gefragt werden, ob sie mit dem Datensammeln einverstanden sind. Facebook muss dem Bundeskartellamt innerhalb von 4 Monaten Vorschläge machen, wie die Nutzer in Zukunft gefragt werden sollen.
Der Bericht war das von Gigi Deppe. Nach Italien ist Außenminister Heiko Maas jetzt nach Spanien gereist, ebenfalls von Corona besonders schwer getroffen. Klaus Remme.
Heiko Maas steht an einem Fährterminal im Hafen von Valencia, dem größten Hafen Spaniens, und schaut hinüber zur Containerabfertigung. 5,5 Millionen Container sind hier im vergangenen Jahr umgeschlagen worden. Ein Blick genügt, um zu sehen, dass unmittelbar nach dem Lockdown in Spanien noch längst nicht alles wieder normal läuft.
Die spanischen Maßnahmen im Lockdown waren unglaublich hart, mit Ausgangssperren über mehrere Wochen für ganze Familien. Und sie haben diese auch länger aufrechterhalten als die meisten anderen europäischen Staaten. Deshalb, glaube ich, wird der Weg zurück in die Normalität, der wird noch etwas Zeit brauchen hier in Spanien. Aber man hat sehr gewissenhaft und sehr verantwortlich die Maßnahmen in der Vergangenheit ergriffen. Und ich hoffe, dass man jetzt zeigt, dass sich das auch gelohnt hat.
Lohnen soll es sich vor allem für den Tourismus. Kein anderes Land ist bei den deutschen Urlaubern so beliebt wie Spanien. So wie gestern in Italien wird Heiko Maas hier in Spanien schnell die Frage nach möglichen Risiken für deutsche Touristen gestellt. Und natürlich wiederholt der Bundesaußenminister seine Warnung, der Urlaub werde in jedem Fall ein anderer als in Vorjahren. Doch Maas attestiert den spanischen Behörden eine verantwortliche Vorbereitung auf die Saison.
Deshalb bin ich guter Dinge, dass die Maßnahmen, die in Spanien ergriffen werden, dafür sorgen, dass, soweit das möglich ist, sicher in Spanien Urlaub gemacht werden kann. Und wir haben bilaterale Vereinbarungen, auch für den Fall der Fälle, dass es Infektionen gibt, wie damit umzugehen ist.
Im Gästebuch des Hafens dankt Maas für den, Zitat, herzlichen Empfang im Hafen der stolzen Stadt Valencia, in der vor vielen Jahren mein Vater gearbeitet hat. Ein für die meisten unbekanntes biografisches Detail.
Es gibt hier in Valencia ein großes Fortwerk, und als dieses Fortwerk gebaut worden ist, hat mein Vater dort gearbeitet, der auch bei Ford in Deutschland beschäftigt gewesen ist. Und er war an dem Aufbau dieses Werkes beteiligt und hat einige Jahre hier in Valencia verbracht. Da war ich aber noch ziemlich klein.
In der Tat lange her. Inzwischen kämpft Spanien nach der verheerenden Krise durch den Bankencrash 2008 mit den Folgen von Corona, die in diesem Jahr zu einer weiteren tiefen Rezession führen werden. So wie Italien ist auch Spanien dringend auf das EU-Wiederaufbauprogramm angewiesen. Ein wichtiges Thema der Gespräche zwischen Maas und seiner spanischen Amtskollegin Arantxa González-Laya. Unmittelbar vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft ist die Bundesregierung auf der Suche nach einem Kompromiss zwischen Ländern wie Österreich und den Niederlanden, die Milliardenhilfen gerne als Kredite geben würden, sie wenigstens aber mit strengen Vergaberegeln strukturieren wollen, und den Südländern, die Auflagen wie zu Zeiten der Bankenkrise strikt ablehnen und in Zeiten einer beispiellosen, unverschuldeten Pandemie auf europäische Solidarität drängen.
Klaus Remme über den Besuch des deutschen Außenministers in Spanien. Nach jahrelanger Debatte hat es in Brüssel jetzt eine Einigung auf die Einführung EU-weiter Sammelklagen für Verbraucher gegeben. Holger Roman hat die Details.
Kern der Neuregelung, ähnlich wie in den USA, soll es künftig auch in der Europäischen Union die Möglichkeit einer sogenannten Sammelklage geben. Das bedeutet, Verbraucherinnen und Verbraucher können sich zusammentun, wenn sie wegen unlauterer Geschäftspraktiken gegen einen bestimmten Hersteller gerichtlich vorgehen wollen. Verbraucherschutzverbände oder andere gemeinnützige Organisationen wie Stiftung Warentest können überall in der EU Beschwerden mehrerer Personen aus demselben Grund und gegen dasselbe Unternehmen bündeln und dann stellvertretend klagen. Der Vorteil, die Gerichtskosten für den Einzelnen verringern sich erheblich und die Erfolgschancen sind in der Regel deutlich höher. Hinzu kommt, im Unterschied zur deutschen Musterfeststellungsklage, auch kurz Musterklage genannt, muss der individuelle Anspruch auf Schadensersatz nicht extra in einem zweiten Zivilprozess eingefordert werden. Die neue EU-Richtlinie erstreckt sich auch auf Flugreisen und Bahnfahrten, wofür sich das Europaparlament besonders eingesetzt hat. Die nationalen Regierungen wiederum haben auf Vorkehrungen gepocht, die eine ausufernde Klageindustrie wie in den USA verhindern sollen. Bevor aus dem Kompromiss ein Gesetz wird, muss er nochmals vom Plenum des EU-Parlaments und vom Rat der 27 Mitgliedstaaten bestätigt werden. Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben die EU-Staaten dann 2 Jahre Zeit, um die Regelung in nationales Recht umzusetzen und weitere 6 Monate, um sie anzuwenden.
Holger Roman über die neue Möglichkeit von EU-weiten Sammelklagen für Verbraucher. Der frühere kirgisische Präsident Atambayev ist jetzt zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorwurf: Korruption. Christina Nagel.
Für den früheren Präsidenten ist der Prozess nichts anderes als eine politische Abrechnung. Er verzichtete deshalb auch auf die ihm zustehenden letzten Worte. Atambaev muss dem jetzigen Urteil zufolge nicht nur für über 11 Jahre ins Gefängnis, er wird auch enteignet. Konfisziert werden sollen nach dem Willen der Richter Grund und Boden, Firmen, Autos und Wertpapiere. Das Urteil könnte für weitere Spannungen im Land sorgen. Schon bei der Festnahme Atambaevs war die Lage eskaliert. Bei einem Sturm auf seinen Wohnsitz kam ein Mensch ums Leben. Dem früheren Präsidenten Kirgisistans war vorgeworfen worden, mit dafür gesorgt zu haben, dass ein berüchtigter Mafiaboss wegen angeblicher gesundheitlicher Probleme freigelassen wurde. Atambaev habe sich damit der Korruption schuldig gemacht. Nicht nur ihm, sondern einer ganzen Reihe früherer hochrangiger Funktionsträger und Beamter wurde in diesem Zusammenhang der Prozess gemacht.
Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm, unter anderem zum neuerlichen Lockdown in Nordrhein-Westfalen und zur zeitweisen Festnahme von Wirecard-Chef Braun. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.